Der RBB 888 Podcast. Die Experten.
Wir kennen das, wenn irgendwer dann so richtig ausrastet. Und das wollen wir heute nicht. Und deshalb ist Dr. Martin Eichhorn hier. Er ist ein Deeskalationstrainer. Schön, dass Sie hier sind.
Hallo, Herr Hoppe.
Das können wir in Berlin gut gebrauchen, glaube ich. Oder wir sind so ein bisschen die Stadt der Ausraster.
Ja, wir Menschen in Berlin haben einen gewissen Charme, ohne Zweifel, aber ich bin im gesamten deutschsprachigen Raum tätig und kann Ihnen sagen, es gibt überall Land auf Land ab, hier und da Probleme.
Es hat ja keinen Sinn, Herr Eichhorn, wenn wir mal sagen, die anderen sind alle doof, wir können nichts dafür, dass wir ausgerastet sind, sondern das liegt ja dann immer noch bei uns, die Verantwortung. Insgesamt, glaube ich, haben viele den Eindruck, es ist aggressiver geworden im Straßenverkehr, in der BVG, im Supermarkt. Ich habe mich früher mehr gezofft als heute, aber ich glaube, ich bin nicht repräsentativ. Ist es aggressiver geworden?
Also schön, dass Sie gerade Ihr Alter erwähnen, denn wenn wir von gravierenden Vorfällen sprechen, dann sprechen wir meist von Männern, die jung sind, das heißt unter 25. Sie passen also ganz gut ins Muster. Man kann schon sagen, glaube ich, dass die Stimmung im Land sich etwas verändert hat. Zumindest in Teilen. Wenn ich mal zurückblicke auf die 20 Jahre, die jetzt im Beruf tätig bin, dann stellte ich fest, dass immer mehr Berufsgruppen auf mich zukommen, die früher nie einen Gedanken daran verschwendet hätten, dass sie mal Probleme kriegen und Deeskalationstrainings brauchen. Beispiel Eierklassenkontrolleure oder beispielsweise Menschen in Bibliotheken. Das Feld wird also immer breiter. Aber man muss auch sagen, dass die Sensibilität der Menschen gewachsen ist. Die Menschen erkennen heute eher, dass verbale Übergriffe auch schon eine Art Waffe sind und man sich allein die schon nicht mehr bieten lassen sollte.
Ist es schwierig, wenn Sie da auf die Menschen treffen, mit denen Sie arbeiten? Sind die alle so weit, dass sie wissen, okay, auch wenn es mich nervt, es liegt erstmal in meiner Verantwortung. Ich kann Herr der Situation sein. Also auch wenn ich jetzt, weiß ich nicht, stelle mir jetzt eine Frau vor in der Bibliothek, die immer gesagt hat, so seid mal ein bisschen ruhig und hier ist es so und so. Jetzt stellt die fest, die Leute werden immer nerviger. Da müssen wir erstmal hinkommen zu sagen, okay, es liegt jetzt an mir, damit umzugehen. Die Welt ist, wie sie ist. Sind die alle so?
Also selbstverständlich hat man selber Anteile daran, wie man in Situationen reagiert und wie man damit umgeht. Man kann gewisse Routinen selbstverständlich entwickeln, aber irgendwann ist auch Schicht im Schacht und dann müssen Dienstleister, Dienstleisterinnen zusehen, dass sie das Verhalten der Kunden, Klienten, Patienten etwas kanalisieren.
Wir haben ja so alle so ein bisschen, glaube ich, das Heldengehen. Ne? Wir sehen in Filmen und in Serien, dass Leute, wenn irgendwas dramatisch ist, dann wissen die genau, was zu tun ist. Entweder sind die verbal super und die Bösen hauen ab oder die hauen den dann einfach auf die Glocke und dann hauen die Bösen auch ab. In der Realität funktioniert es leider manchmal nicht so. Was wir im Film nie sehen, ist, dass die angegriffen werden, dass der Held wegrennt. Aber manchmal ist das besser.
Absolut, das ist manchmal besser. Es geht eigentlich nie um Status zum Beispiel. Es geht nur um körperliche Unversehrtheit.
Ja.
Das heißt, wenn ich mich einer Situation entziehen kann und keinen Schaden nehme, dann habe ich gewonnen. Aber dieses Entziehen, das muss man gedanklich ein bisschen vorbereiten sozusagen oder mental trainieren, wenn Sie so möchten. Man braucht ein paar Fluchttechniken, die helfen können. Und wenn wir mal kurz gedanklich in die Welt eines Gewalttäters eintauchen, seit Jahrmillionen rechnen Gewalttäter mit drei Reaktionen beim Opfer. Nämlich, dass das Opfer flieht, dass das Opfer kämpft unter Umständen oder dass es die Schockstarre einnimmt.
Mhm.
Alle Dinge, die Sie als potenzielles Opfer machen, die dieser Erwartungshaltung entgegenlaufen, helfen Ihnen, aus der Situation herauszukommen. Und es gibt ein paar Dinge, die sich da sehr gut bewährt haben. Als erstes, Menschen haben Angst vor Lärm. Alle Menschen haben Angst vor Lärm.
Ja.
Wenn man also in eine Notlage gerät und den Aggressor volle Kanne anschreit, mit allem, was die Stimme hergibt, können Sie Menschen die Flucht schlagen oder dafür sorgen, dass sie sich die Ohren zuhalten. Mit den Händen können Sie dann nichts mehr tun, mit den Beinen sind die wenigsten richtig gut. Es gibt auch Geräte, die Lärm machen, 110 Dezibel, sogenannte Taschenalarme, die sind auch sehr empfehlenswert.
Mhm.
Und was noch hilft, zwei weitere Tricks. Ekel ist eine Emotion, die alle anderen Emotionen überlagert. Ekel setzt den gesamten Organismus in Alarmbereitschaft. Und wenn Sie wirklich gerade angegriffen werden sollen und sie simulieren, dass sie sich vor Aufregung übergeben müssen, in die Richtung des Angreifers, wird er verschreckt zurückweichen. Da greifen Instinkte sozusagen und dann können sie als potenzielles Opfer die Flucht ergreifen.
Das ist wichtig, dass wir das mal durchgespielt haben, ne? So wie Sie das eben beschreiben, damit wir in der Situation auf so ein Programm zurückgreifen.
Genau, man muss das mental trainieren, da muss man es spontan oder vorbereitet abrufen können. Der letzte Trick ist der, man könnte auch eine schlimme Krankheit simulieren. Da bietet sich an Herzinfarkt, plötzliche Blindheit, epileptischer Anfall oder Hexenschuss. Wenn Sie das glaubhaft machen, können Sie auch einen Aggressor sehr irritieren und sich dann aus der Affäre ziehen.
Auch im öffentlichen Raum können uns dramatische Dinge passieren. Das ist die Geschichte von Mustafa, vor 8 Jahren aus Afghanistan hierher geflüchtet. Er war in den Öffentlichen unterwegs.
Es gab eine Situation, wo ich hilflos war und nicht wusste, was ich jetzt machen soll. Aber zum Glück, die anderen Menschen haben mich unterstützt, sage ich mal. Ich war in Schöneweide und auf einmal sind so ungefähr 10, 15 betrunkene Menschen eingestiegen und die haben versucht, mich zu nerven und von anderer Seite sind andere Menschen dazu gekommen und sich gemeldet und gesagt, so, was ist dein Problem und versucht haben, mich zu retten sozusagen.
Herr Eichhorn, hier sind ja im Rahmen des Dramas 2 gute Dinge passiert. Also Menschen haben Mustafa geholfen und ich glaube, das ist auch wichtig, wenn wir aus der Situation raus sind, zu wissen, da sind Menschen, die haben sich um mich gekümmert, obwohl sie mich nicht kennen. Das ist dann ja schon ein gutes Gefühl. Wenn man sich so alleine gelassen fühlt, ist es bestimmt schlechter. Also erstmal Respekt, danke, dass da Menschen eingeschritten sind. Was empfehlen Sie?
Also über solche Geschichten, die positiv ausgehen, reden wir viel zu selten. Wir haben oft diese negativen Geschichten im Kopf. Das war also ideal. Wir können daraus folgende Erkenntnisse ziehen. Es hilft immer, wenn sich Leute, die sich auch vorher nicht kannten, zusammentun und dann in solchen Situationen agieren. Das heißt, aus der Distanz die Polizei rufen, die Rollen verteilen. Die allermeisten Menschen wollen ja helfen in solchen Situationen. Sie wissen eben bloß nicht, wie sie es tun sollen. Und das ist der Punkt, wo man im Grunde loslegen muss.
Was machen wir? Was empfehlen Sie uns? So, wir sitzen jetzt da, Mustafa wird angegriffen, 5 trauen sich nicht, irgendeiner muss jetzt mal was machen.
Gehen Sie davon aus, dass alle 5 gerade mit dem Thema extrem beschäftigt sind und überlegen, was sie tun können. Und wenn Sie dann den Mut haben und aufstehen und die Leute aktivieren und sagen, wir müssen uns darum kümmern, sie sehen doch auch, dass denn etwas nicht stimmt, sie rufen bitte die Polizei und wir gehen jetzt mal zu 4 nach vorne oder ähnliches, dann kann das helfen. Und das ist immer gut, das Opfer oder potenzielle Opfer aus der Situation herauszuholen, wesentlich besser, als sich den potenziellen Tätern, in seltenen Fällen Täterinnen, entgegenzustellen. Das ist ein wichtiger Punkt.
Mhm. Sie sind ja nun auch Deeskalationstrainer. Also wenn die Täter, die sind aggressiv, die wollen da jetzt hier ihren Spaß haben. Das ist zwar übel, aber für die ist es ja irgendwie Befriedigung. Irgendwas müssen wir mit denen ja aber auch machen. Okay, wir können Mustafa da jetzt rausholen, dann steht er vielleicht hinter den anderen 4, aber die Täter werden ja vielleicht trotzdem aggressiv und kommen zu uns. Was nun?
Ja, das ist gar nicht unbedingt gesagt. Wenn die Täter mitbekommen, dass Mustafa nicht allein ist, wie in diesem Fall, sondern dass er Unterstützung erfährt, dann schrecken auch Täter durchaus zurück. In der S-Bahn oder auch in der U-Bahn wäre es immer wichtig, auch sofort die Notbremse zu ziehen. Die Züge bleiben nicht dann auf der Strecke stehen. Die fahren immer weiter in den nächsten Bahnhof und dann kann man die Polizei auch dorthin schnell alarmieren. Wichtig ist also eben das Zusammenstehen. Und wir sollten noch im Blick haben, dass das Hilfeverhalten der Menschen durchaus variiert. Das heißt, es gibt interessante Experimente, dass attraktiven Menschen eher geholfen wird. Es wird Menschen eher geholfen, die nicht alkoholisiert sind. Mhm. Und es wird Menschen eher geholfen, die man sieht und die man nicht nur hört. Da gibt es also tatsächlich Einflussfaktoren.
Einige Frauen haben gefragt, was mache ich, wenn ich in der Stadt verfolgt werde? Ich habe das Gefühl, ich fühle mich verfolgt, ich fühle mich unwohl, speziell in der Nacht. Martin Eichhorn hat schon gesagt, das betrifft auch Männer. Klar. Wahrscheinlich mehr Frauen, aber bestimmt betrifft es auch ohne Frage auch Männer. So, was machen wir jetzt? Wir haben ein ungutes Gefühl, wir sind schon mal ein bisschen in der Defensive.
Wenn Sie nachts zum Beispiel aus dem Club kommen oder aus dem Kino und Sie laufen die Straße entlang und Ihr Bauchgefühl springt an und Sie haben das Gefühl, dass Sie verfolgt werden, kann das sein und dann bauen sich ganz schnell diffuse Ängste auf. Sie müssen also mit dieser Aufregung erstmal umgehen und es gibt eine Möglichkeit, sehr schnell herauszufinden, ob Sie tatsächlich verfolgt werden. Laufen Sie die Straße einfach entlang und dann machen Sie etwas völlig Widernatürliches. Gehen Sie im rechten Winkel über die Straße auf die andere Straßenseite, so wie man es normalerweise niemals machen würde. Also auf eine beknackte Art und Weise. Wenn Sie verfolgt werden, oder sagen wir so, wenn jemand hinter Ihnen läuft und er verfolgt Sie gar nicht, sondern läuft einfach so hinter Ihnen, wird derjenige sich an den Kopf fassen, bedenken, was macht der oder die denn, läuft in eine merkwürdige, auf eine merkwürdige Art und Weise über die Straße. Die Person wird weitergehen, wird denken, okay, alles klar, das ist Berlin. Wenn derjenige tatsächlich Böses im Schilde führte, muss er sich genau in dem Moment entscheiden, was er tut. Und die meisten Menschen sind überfordert und laufen einfach weiter und ärgern sich im Nachhinein, dass sie dann ihre kriminelle Tat nicht ausführen konnten. Und wenn derjenige wirklich so reaktionsschnell ist und ihnen im rechten Winkel folgt, auf dieselbe beknackte Art und Weise, dann liegen die Karten auf dem Tisch, dann wissen sie zumindest, dass sie ein großes Problem haben.
Mhm. Und gut, jetzt, also wir nehmen mal B, wir haben ein Problem, was jetzt?
Also auch hier hilft wieder die Vorbereitung. Man könnte das Handy dann in die Hand nehmen. Man könnte zu einem Hauseingang laufen, könnte klingeln, man könnte laut rufen. Oder im Worst Case haben wir dann wieder diese Fluchttechniken, schreien, würgen, Krankheit vortäuschen.
Wie erkennen wir, ob überhaupt jemand Böses im Schilde führt? Auch da haben Sie Tipps.
Ja, wenn Sie Menschen beobachten, können Sie am Verhalten oft erkennen, ob von Ihnen eine gewisse Gefahr ausgeht oder nicht. Hören Sie da immer auf Ihr Bauchgefühl. Ihr Bauchgefühl weist Ihnen oft genau den richtigen Weg, denn wir sind evolutionär darauf gepolt, Gefahren oft sehr schnell zu erkennen, bevor die in unser Vernunfthirn vorgedrungen sind. Achten Sie auf die Körpersprache Ihres Gegenübers. Besonders interessant ist die Atmung bei Gewalttätern, die aus einer wütenden Stimmung heraus agieren. Die brauchen mehr Sauerstoff, die Atemfrequenz nimmt zu. Wenn die Atemfrequenz zunimmt, schalten die Menschen oft um von einer reinen Nasenatmung auf eine Mund-Nasenatmung. Die öffnen also den Mund wie ein Fisch, um mehr Sauerstoff zu kriegen. Und natürlich wird die Blutzirkulation schneller. Und das können wir sehen, manchmal am roten Kopf, die Halsschlagader pulsiert, die Drosselgrube, die Ader auf der Stirn, solche Dinge. Wenn Sie also auf die Atmung achten und auf die Blutzirkulation, dann ist das schon mal ein wichtiger Baustein bei Menschen, die aus einer Wut heraus agieren. Mhm. Und jetzt kommt der Einschub, Gewalttäter, die sehr routiniert sind. Und bei Menschen, die bestimmte Taten planen, werden sie oft keine große Erregung feststellen. Die sind oft sehr gelassen, sehr versiert.
So, und dann, wenn uns das passiert, also das ist jetzt ein Gewalttäter, der genau weiß, was er tut, weil er schon so oft getan hat. Das Fiese ist ja immer, diese Leute haben das Überraschungsmoment auf ihrer Seite. Wir sind ja jetzt plötzlich erstmal so, oh, was ist denn jetzt hier passiert?
Wenn wir es mal positiv wenden, wir leben in Deutschland nach wie vor in einem der sichersten Länder der Welt. Das heißt, wir sind nicht gewohnt, mit Gewalt umzugehen. Und eigentlich können wir da verdammt froh drüber sein. Es gibt aktuell 194 Staaten auf dieser Welt und Deutschland ist da immer in der Spitzengruppe. Freuen wir uns also schon mal darüber.
Körpersprache lesen ist das Thema, das wir jetzt angekündigt haben. Oft haben wir ja schon so gut, wenn sich jemand aufpumpt und brüllend auf uns zukommt, dann wissen wir schon, Gefahr. Aber so einfach ist es ja nicht immer.
Also man kann schon sagen, dass wütende Menschen Signale senden, die können wir vor allem hören, die können wir sehen, manchmal können wir sie sogar riechen und wenn wir diese Signale rechtzeitig lesen, können wir präventiv uns auch verhalten. Achten Sie vor allem auf die Atmung Ihres Gegenübers, das hatte ich vorhin schon mal gesagt. Es gibt aber auch ein paar subtilere Dinge, beispielsweise die Augen. Die Augen sind eine ganz interessante Informationsquelle. Menschen, die erschreckt sind oder überrascht, die reißen die Augen auf, manchmal machen sogar die Mund vor Staunen auf, die Pupille der Menschen wird groß. Und wenn Menschen richtig wütend sind, dann können sie sehen, wie die Pupille sich zusammenzieht, wenn ihr Gegenüber eine helle Iris hat. Meine Frau hat eine helle Iris. Wenn ich am Frühstückstisch irgendwelchen Blödsinn sage, dann sehe ich regelrecht, wie die Pupille klein wird, weil die Iris hell ist. Und da mache ich Folgendes. Ich gehe meist raus in die Küche, mache noch einen Tee und man kann hier sprechen von Entschleunigung. Wenn ich zurückkehre, ist die Stimmung dann meist eine andere.
Gut, also wir lesen, verstehen, leuchtet mir ein, wir lesen jetzt aggressive Menschen, was auch hier oft als Frage kam, Übergriff im Club. So, jemand fasst mich an und ich will nicht angefasst werden. Der sieht jetzt ja gar nicht vielleicht aggressiv aus.
Das stimmt. Also Ernst erfordert Ernst und diese Situation ist eine ernste Situation. Insofern muss ich körpersprachlich und auch verbal sofort mit allem reagieren, was geht. Wieder laut werden, für Öffentlichkeit sorgen, meinen Unmut kundtun und ganz wichtig, dabei selbstsicher wirken. Und das tue ich vor allem mit einem sicheren Stand, also schulterbreit, hüftbreit und auch mit einem ernsten Gesicht.
Jetzt sind wir an Menschen geraten, die wütend sind und wir möchten die gerne ein bisschen runterfahren. Wir möchten die deeskalieren und auch aufpassen, dass wir nicht so abfackeln. Was empfehlen Sie uns?
Ja, wir dürfen uns eben nicht anstecken lassen von der Wut des anderen. Insofern beobachten Sie sich das nächste Mal selber, wenn Sie wütend sind und Sie werden feststellen, Sie wollen eigentlich erst einmal alles, aber wirklich alles loswerden. Daraus können wir den Schluss ziehen. Tun Sie nichts, wenn Sie einen wütenden Menschen vor sich haben. Hören Sie dem anderen nur zu, bis er alles und wirklich alles gesagt hat. Die Leute regen sich auf, die Leute regen sich ab. Die Kunst ist es eben, diese kurze Phase durchzustehen. Und wir müssen im Kopf haben, dass wütende Menschen für Argumente oft nicht zugänglich sind. Deshalb müssen wir warten, bis sie ruhiger werden. Ich habe einen Top-Tipp, der da helfen kann. Wenn Sie einen wütenden Menschen vor sich haben und Sie möchten sich nicht anstecken lassen, dann arbeiten Sie mit Ihrer Fantasie und stellen Sie sich bitte vor, dass Sie selbst Casting-Agent wären oder Casting-Agentin. Und Sie sollen für einen Film jemanden auswählen, der sich glaubhaft aufregt. dann können sie sich innerlich zurücklehnen und überlegen, würde ich diesen Menschen für meinen Film engagieren? Ja, die Lippe zittert, er wird rot, wunderbar, der sieht richtig wütend aus. Und dann bekommen wir die nötige emotionale Distanz. Wenn der Mensch dann ruhiger geworden ist, dann können wir auch mit unserer Argumentation weitermachen.
Was wir sehr von Ihnen gelernt haben, finde ich heute, ist, es ist wichtig, es mal mental durchzuspielen. Jemand wird angegriffen oder wir werden angegriffen. Was mache ich? Wie bleibe ich ruhig? Oder auch, dass wir uns so hinstellen und laut werden. Dass wir vielleicht mal vorm Spiegel auch üben zu schreien. Also, dass wir uns nicht vor uns selber erschrecken. Es ist sinnvoll, das mal vorher zu trainieren.
Genau, Prävention ist das A und O.
Danke, dass Sie hier waren. Prägnanter, kurzer Schluss. Sie waren ein toller Gast. Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Dr. Martin Archon war das, Deeskalationstrainer. Heute unser Experte auf RBB 888.
Das war der RBB 888 Podcast, die Experten.